Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Das ist die letzte Folge unseres dreiteiligen Specials mit der Techniker Krankenkasse, in dem wir über das Thema Einsamkeit sprechen. Ich habe in den letzten 2 Folgen viel über Einsamkeit gelernt und bin an einem Satz von meinem Interviewpartner Janosch Schobin, ihr erinnert euch wahrscheinlich, hängen geblieben. Und da hören wir nochmal ganz kurz rein.
Die Pandemie zum Beispiel hat ja eine Sache extrem krass aus dem Takt gebracht. Und ich würde mal sagen, das war relativ simpel. Das ist die Gelegenheitsstruktur, in der man Beziehungen findet und neu aufbaut.
In dieses Thema würde ich gerne heute etwas tiefer reingehen. Hat sich die während der Pandemie erlebte Einsamkeit bei Kindern und jungen Erwachsenen festgesetzt? Und falls ja, welchen Einfluss hat das ganz konkret auf ihren Bildungsweg? Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, denn im Zweifel ist die Pandemie zwar vorbei, aber die gesellschaftlichen und letztlich auch wirtschaftlichen Folgen davon, wenn junge Menschen im Bildungssystem verloren gegangen sind, spüren wir noch heute. Bevor wir uns in das Thema schmeißen, möchte ich ein paar Zahlen aus dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse teilen, dem offiziellen Partner dieser Folge. Die Techniker Krankenkasse ist Deutschlands größte Krankenkasse und hat daher jede Menge Insights und Daten, die einen Aufschluss über den Gesundheitsstand in Deutschland geben können. So erhebt die TK auch immer wieder neue Zahlen rund um die Gesundheit junger Menschen. So auch 2023, kurz nach der Pandemie. Und in diese Zahlen schauen wir jetzt mal rein. Der damals veröffentlichte Gesundheitsreport der TK hat sich beispielsweise intensiv mit der Gesundheit Studierender befasst. Laut Report hat sich der subjektive Gesundheitszustand der Studierenden im Vergleich zur Zeit vor der Corona-Pandemie stark verschlechtert. 68% der befragten Studierenden gaben an, zum Zeitpunkt der Umfrage oder eben in den letzten 12 Monaten durch Stress erschöpft gewesen zu sein. 2015 waren das nur 44%. Zudem klagten immer mehr über Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen oder auch Schlafprobleme. 43% gaben zu dem Zeitpunkt an, schlecht zu schlafen. 2015 waren es nur 27%. Hier gab es also eine krasse Steigerung. 35% der Befragten machten zudem klar, dass sie sich durch die Folgen der Pandemie stark belastet fühlen. 29% der Studierenden nannten Einsamkeit als großen Belastungsfaktor. Nach dem Lesen des Reports hat mich also brennend interessiert, was denn nun aus dem Einsamkeitsgefühl und den psychischen Belastungen geworden ist. Im aktuellen Einsamkeitsreport, den ihr bereits kennt, wurde zwar nicht die spezifische Gruppe der Studierenden beleuchtet, insgesamt betrachtet zeigt aber dieser Einsamkeitsreport, dass vor allem jüngere Menschen von Einsamkeit betroffen sind. So gaben 68% der Befragten zwischen 18 und 39 Jahren an, dass sie das Gefühl von Einsamkeit kennen. Bei den älteren Menschen sind es nur gut 50%. Wir haben in den letzten 2 Folgen bereits gelernt, dass Einsamkeit psychische Erkrankungen fördern kann. In dieser Episode will ich herausfinden, welche Folgen Einsamkeit auf den eigenen Bildungsweg haben kann. Dafür spreche ich heute mit gleich mehreren spannenden Gästen. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Special in Zusammenarbeit mit der Techniker Krankenkasse. Ganz ehrlich, wenn wir über die Folgen von Einsamkeit und sozialer Isolation sprechen, müssen wir eigentlich im Kindergartenalter ansetzen. Ab dem 3. Lebensjahr lernen die Kleinsten im Kindergarten nämlich die Interaktion untereinander. Sie lernen, Spielzeug zu teilen, Regeln in der Gruppe zu verstehen, mit kleinen Rückschlägen umzugehen und natürlich auch zu sprechen, sowie das Erlebte am Abend zu Hause zusammenzufassen und wiedergeben zu können, wenn sie zum Beispiel gefragt werden, was sie heute Tolles erlebt haben. Wenn ein Kindergartenkind über 2, 3 Jahre hinweg überwiegend zu Hause betreut wurde und relativ wenig mit anderen Kindern agiert hat, sind große Lücken entstanden. Die Corona-Kita-Studie des Deutschen Jugendinstituts und des Robert-Koch-Instituts kam deshalb auch zu dem Ergebnis, dass viele kleine Kinder heute einen erhöhten Förderbedarf in den Bereichen Sprache, Motorik und sozial-emotionale Entwicklung aufweisen. Später in der Schule wird es also umso schwerer für diese Kinder. Auf der einen Seite, wenn es darum geht, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden, aber auch wenn es um die emotionale Verarbeitung geht. Was macht es mit Kindern, wenn sie merken, dass sie hinterherhängen? Was macht es mit Kindern, die nach der Pandemie plötzlich in großen Grundschulklassen sitzen und erstmal darauf klarkommen müssen, unter so vielen Gleichaltrigen zu sein? Dass das im schlimmsten Fall auf die gesamte Schullaufbahn gestreckt gravierende Folgen mit sich bringen kann, hat man tatsächlich auch schon während der Pandemie erahnt. 2021 berichteten mehrere Medien von alarmierten Jugendämtern. Infolge der Corona-Pandemie rechnete die Gemeinschaft der Jugendämter mit doppelt so vielen Schulabbrüchen wie vor der Pandemie. Der Vorsitzende Lorenz Bahr vermutete damals gegenüber der Funke Mediengruppe also, dass die knapp 100.000 SchulabbrecherInnen auf 200.000 pro Jahr ansteigen werden.
Oh shit!
Die Institutionen forderten deshalb von Bund und Ländern einen Post-Corona-Kinder- und Jugendlichen-Hilfefonds. Und tatsächlich hat der Bund im Rahmen des Projekts Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche knapp 2 Milliarden Euro investiert. Und auch die Länder haben nochmal Geld reingesteckt. So sollten unter anderem Lernrückstände wieder aufgeholt werden, aber auch Feriencamps stattfinden, um Kindern und Jugendlichen die verlorene Zeit zurückzugeben. Aber ist das überhaupt möglich? Lass uns mal einen Blick in Deutschlands Schulen werfen. Marie-Christine Vierbuchen ist Professorin für Sonderpädagogik des Lernens an der Europa-Universität Flensburg. Sie beschäftigt sich mit den Nachwirkungen, die die Pandemie auf Schülerinnen und Schüler hat. Und sie stellt leider fest, dass viele junge Menschen ihren Weg nicht zurück in den Unterricht gefunden haben, sondern der Schule fernbleiben.
Während der Pandemie hat für viele Schülerinnen und Schüler eine Abkehr von der vorher vorhandenen Schulwirklichkeit stattgefunden. Es war ja nicht nur die Unterrichtszeit, die abhanden gekommen ist, sondern und vielleicht vor allem auch das Ganze drumherum. Ich gehe zur Schule, meist weil es Alltag ist und ich eben muss. Und nun musste ich eben nicht mehr. Ich habe meine Freundinnen und Freunde nicht mehr getroffen, die Kontakte sind nicht mehr selbstverständlich, der Austausch fehlte, der Bezug ging verloren während der Pandemie. Die Identifizierung mit der Schule und mit dem Schulalltag, also etwas ganz Grundlegendes und Selbstverständliches, wurde ja in Frage gestellt. Und nachdem dann wieder der Schulalltag einkehren sollte, hat das für einen Teil der Kinder und Jugendlichen gut geklappt. Aber viele Schülerinnen und Schüler fanden den Weg eben nicht zurück. Manche sind von Angstproblematiken betroffen, manche sind außerhalb der Schule gemeinsam unterwegs. Bei anderen hat sich die familiäre Situation so entwickelt, dass sie aus verschiedenen Gründen nicht zur Schule kommen. Es gibt also viele Ursachen. Viele kommen nicht mehr in den Rhythmus und finden keinen Zugang. Also ja, die Nachwehen der Pandemie wirken sich auch auf den Schulbesuch und damit verbunden auch auf Schulabbruch und Schulabsentismus aus.
Okay, Momentchen mal. Schulabbruch und Schulabsentismus. An dieser Stelle müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz reingrätschen und diese zwei Begriffe definieren.
Schulabbruch heißt, die Schule gar nicht mehr zu besuchen, keinen Schulabschluss zu erlangen. Und Schulabsentismus heißt, nicht mehr regelmäßig in die Schule zu gehen, wirklich oft zu fehlen. Und die Gründe, die auch schon vor der Pandemie im Zusammenhang mit Schulabsentismus und Schulabbruch stehen, bei Schulabsentismus wären das Angst, Zurückhalten durch die Eltern, Verweigerung, die wirken auch weiterhin als Katalysatoren, die die Pandemie verschärft hat.
Ich krame mich also weiter in das Thema Schulabbruch bzw. Schulabsentismus ein und stelle anhand aktueller Zahlen von Eurostat fest, dass Jungs häufiger betroffen sind als Mädchen. Zumindest wirkt es auf den ersten Blick so. Aber auch hier ordnet Marie die Situation nochmal für uns ein.
Bei Schulabsentismus ist die Lage etwas undeutlicher. Mädchen sind im Jugendalter beispielsweise häufiger von Angstproblemen betroffen und gehen deswegen nicht zur Schule. Jungs sind häufiger diejenigen, die in der Clique die Schule schwänzen. Bei den Schulabgängern, also denjenigen, die keinen Schulabschluss machen, sind die Jungs häufiger. Aber auch da ist nicht ganz klar und einfach. Also wir wissen, dass die Jungs es sind, die häufiger abbrechen und auch von Schulabsentismus betroffen sind. Die genauen Hintergründe können wir eher spekulieren. Aber es gibt ein paar Hinweise, dass Jungs zum Beispiel oft schneller die Motivation verlieren als Mädchen. Dass sie häufiger außerhalb der Schule ihre Zeit mit Freunden verbringen, also die Schule schwänzen. Ein weiterer Punkt könnte sein, dass zum Beispiel Mädchen und jüngere Kinder soziale Unterstützung im Freundeskreis in der Schule stärker wahrnehmen als Jungen. Um nur wenige Punkte rauszugreifen. Die Lage ist komplex. Das Geschlecht ist nur eine Ausprägung an Faktoren. Es kommt beispielsweise auch darauf an, ob ich mich mit der Schule identifizieren kann, ob ich ein positives akademisches Selbstkonzept habe, also ob ich mir etwas zutraue in schulischen Kompetenzen, ob ich ein unterstützendes Elternhaus habe und so weiter. Und dann ist es natürlich auch ein Teufelskreis. Je länger oder weiter weg ich von Schule bin, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, an den schulischen Anforderungen zu scheitern, was mich emotional wieder aus der Schule schiebt und so weiter.
Das Ding ist, viele junge Menschen sind in diesem Teufelskreis gefangen, der sich eben auch noch nach der Schule weiter fortsetzt. Diese Fortsetzung will ich mir jetzt genauer anschauen. Ich nehme euch also einmal mit nach Hamburg, wo ich Linda Rau von der Organisation Joblinge treffe. Joblinge setzt sich bundesweit dafür ein, dass junge Erwachsene in die Ausbildung kommen und vor allem bleiben. Joblinge begleitet die Jugendlichen also teilweise über mehrere Jahre mit dem Ziel, dass diese einen Beruf lernen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland zwischen 20 und 35 Jahren haben dem jüngsten Berufsbildungsbericht zufolge nämlich keine Berufsausbildung. Diese Zahl steigt seit Jahren und hat mit der Pandemie natürlich nochmal ordentlich Fahrt aufgenommen. Mit Linda möchte ich über den Bereich der Ausbildung sprechen und herausfinden, ob und wenn ja, in welchen Bereichen junge Menschen diese abgebrochen haben. Aber vielleicht schildert sie uns erst einmal ganz allgemein, vor welchen Herausforderungen Azubis in der Pandemie plötzlich standen.
Einerseits gab es einen enormen Bedarf an Unterstützung, was der Umgang mit digitalen Medien angeht. Man muss sich das vorstellen, die sind alle super fit an den Smartphones, aber sie mussten auf einmal einen Laptop bedienen. Die mussten auf einmal irgendwie Zoom oder Skype oder Teams nutzen und hatten das vorher noch nie gemacht. Und da mussten wir wirklich erstmal ja, Wissenslücken schließen und erstmal das Praktische mit digitalen Medien üben. Und dann hat ganz oft einfach auch die Hardware gefehlt. Also die wenigsten hatten wirklich einen Laptop oder einen PC zu Hause. Also das waren so, glaube ich, diese wesentlichen Dinge, was wirklich extrem war. Und dann war es auch so, dass ganz viele auf einmal in der Ausbildung Homeoffice machen mussten. Und das war für die auch ganz oft total fremd. Dann hatten sie ganz oft auch gar keinen ruhigen Raum zu Hause, dass sie da in Ruhe arbeiten können. Hatten ja auch die Geschwister, die ja oftmals dann auch nicht in die Schule gehen konnten, um sich herum. Also auch diese Umstellung für Azubis aus dem Büro oder aus dem Ort da, bei der Arbeit ins Homeoffice war für ganz viele neu. Und was für viele auch schwer war, war, dass die Ausbilderinnen gar nicht mehr so greifbar waren. Die waren sonst, hat man ja jeden Tag gesehen und plötzlich hat man die nicht mehr so richtig erreicht und konnte deswegen gar nicht bei so fachlichen, aber auch bei persönlichen Fragen Unterstützung leisten. Und da war der Bedarf auf unserer Seite enorm. Wir haben einfach auch gemerkt, dass das Team, was sie in der Ausbildung hatten oder haben, ja auch nicht mehr so greifbar war. Und gerade für junge Menschen, die noch nicht so lange in Deutschland sind, also geflüchtete Jugendliche, für die war dieses Team in der Ausbildung oftmals auch der Grund, wieso es ihnen gut gefallen hat in der Ausbildung. Und wenn man das nicht mehr jeden Tag sieht, fehlt ja einfach so dieser soziale Kontakt. Und das war wirklich gerade für geflüchtete Jugendliche ein enormer Rückschritt. Und wir haben auch gemerkt, dass die Deutschkenntnisse dadurch schlechter geworden sind, weil sie hatten ja nicht mehr die Möglichkeit, jeden Tag mit ihren Kollegen und Kolleginnen Deutsch zu sprechen.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass nicht alle Ausbildungsberufe direkt ins Homeoffice verlagert werden konnten. Das traf zwar zum Beispiel auf kaufmännische Berufe zu, aber das Handwerk und der Einzelhandel blieb ja zumindest zum großen Teil aktiv. Ging es Azubis im Handwerk, die dementsprechend weniger Einsamkeit im praktischen Teil ihrer Ausbildung erfahren haben, also während der Pandemie besser? Linda sagt, dass sich diese Frage nicht so leicht beantworten lässt.
Jein. Also einerseits genau hatten die natürlich noch diesen strukturierteren Tagesablauf in der Praxiszeit. Andererseits sind das oftmals Jugendliche, die diese Berufe wählen, denen fehlt es an anderen sozialen Kontakten und an anderem sozialen Austausch. Und für die war dieser Wegfall des Präsenzunterrichts viel, viel schlimmer als für diejenigen, jetzt in unserer Erfahrung, für die Jugendlichen, die diese kaufmännischen Berufe gemacht haben. Auch, weil wir gemerkt haben, dass die digitalen Kompetenzen bei denen, die einen kaufmännischen Beruf einschlagen, natürlich auch nochmal oftmals größer sind oder höher sind als bei denjenigen, die einen handwerklichen Beruf machen. Also ja, einerseits würde ich sagen, das stimmt. Die hatten natürlich diese Struktur in der Praxis, aber die litten noch mehr unter diesem Wegfall des Präsenzunterrichts.
Kam es denn nun wegen der Corona-Pandemie auch zu mehr Abbrüchen oder Verzögerungen im Bereich der Ausbildung? Und steckt da mehrheitlich wirklich die Pandemie und die damit verbundene Isolation hinter? In einem IAB-Bericht geben 30% der Ausbildungsbetriebe an, dass die Pandemie zu genau diesen zwei Faktoren geführt habe. Aber lag das jetzt wirklich an der Isolation und der psychischen Belastung, die ja auch Linda eben beschrieben hat? Ich hake bei ihr nochmal nach, denn sie sieht das wesentliche Problem, das hinter den Abbrüchen steckt, eigentlich woanders.
Genau, also eine Tendenz, ganz klar, dass es Verzögerungen gab, weil einfach Zwischenprüfungen oder Abschlussprüfungen nicht geschafft wurden oder überhaupt gar nicht angetreten wurden, weil man es einfach nicht geschafft hat, beim Stoff mehr mitzukommen in der Berufsschule, wenn auf einmal alles im Digitalen stattfindet. Und das war schon eine Tendenz, ganz klar, eher in handwerklicheren Berufen, weil, wie ich gerade gesagt habe, sind da einfach oftmals die digitalen Kompetenzen nicht so groß wie jetzt in den kaufmännischen Berufen. Also da haben wir ganz klar festgestellt, dass es einfach dann länger gedauert hat und auch einen höheren Abbruch gab. Man muss sagen, dass Unternehmen oder Ausbildungsbetriebe, die kaufmännisch ausbilden, aus unserer Erfahrung das Ganze ein bisschen besser auffangen konnten. Also die haben versucht, aus dem Ausbildungsbetrieb selbst einfach noch mehr Unterstützung zu leisten, indem sie zum Beispiel die Hardware irgendwie zur Verfügung gestellt haben. Also indem sie gesagt haben, du kannst einen Laptop von uns haben oder du kannst Räumlichkeiten bei uns nutzen, um irgendwie zu lernen oder irgendwie eine Hausaufgabe zu machen. Genau, es gab vereinzelt auch Abbrüche, vor allem deswegen, weil diese Berufsorientierung am Anfang gefehlt hat und man oftmals Ausbildungen angefangen hat, die man überhaupt noch gar nicht richtig kannte. Also es war so eine Blackbox. Und da haben wir schon festgestellt, dass dann Abbrüche einfach stattgefunden haben, weil eine Ausbildung einfach ganz, ganz anders aussah, als man es sich in der Theorie vorgestellt hat. Und genau, dann wären Abbrüche größer. Ich würde sagen, es gab nicht mehr Abbrüche, weil die Corona-Zeit dann, oder die Ausbildung selbst in der Corona-Zeit irgendwie schwieriger war, sondern vor allem, weil die Vorstellungen einfach andere waren und man sie nicht so in der Praxis ausprobieren konnte.
Die fehlende Berufsorientierung ist also in Lindas Augen ein ganz wesentlicher Aspekt. Weil während der Lockdowns keine oder weniger Praktika gemacht werden konnten, wurden viele Ausbildungen aufgegriffen, die eigentlich gar nicht zu den jungen Menschen passten oder wo die Erwartungen an das Berufsfeld nicht eingetroffen sind. Try and Error ist ja eigentlich generell gar nicht schlimm. Aber ich habe ja auch selber mein Studium abgebrochen und daher weiß ich, dass mit jedem Abbruch zumindest erstmal ein kleines Gefühl des Scheiterns und des persönlichen Versagens einhergeht. Das Deutsche Jugendinstitut kommt übrigens zu ähnlichen Einschätzungen, wenn es um die allgemeine Zufriedenheit der Jugendlichen geht, wie die Direktorin Professor Dr. Sabine Walper zusammenfasst.
Unser Survey Aufwachsen in Deutschland – Alltagswelten oder kurz AIDA genannt, zeigt nochmal sehr deutlich, was sich verändert hat, auch in der Zufriedenheit von Jugendlichen mit ihren verschiedenen Lebensbereichen. Und man sieht sehr deutlich, dass durchgängig in allen Lebensbereichen die Zufriedenheit zurückgegangen ist. Nur um Beispiele zu nennen, im Bereich Freundschaft war vorher fast 100% der Jugendlichen zufrieden, sehr zufrieden sogar, während dieser Anteil im Pandemieverlauf runtergegangen ist auf unter 75%. Das heißt, dass also jetzt nur noch so knapp 3/4 der Jugendlichen zufrieden sind. Man muss natürlich auch das mitberechnen. Das ist immer noch die sehr deutliche Mehrheit. Aber es gibt doch einen substanziellen Anteil der jungen Leute, bei denen auch die Freundschaftsbeziehungen wirklich gelitten haben. Und genauso geht's auch in den Bereichen, wie das eigene Leben gestaltet werden kann. Auch da ist die Zufriedenheit merklich zurückgegangen, ich glaube circa 18 Prozentpunkte. Also auch da nicht so, dass alle Jugendlichen das Gefühl hätten, ihnen wäre jetzt völlig die Kontrolle genommen. Aber es ist doch ein deutlicher Anteil, der das Gefühl hat, nein, ich kann mein Leben nicht mehr so bestimmen, wie ich das wirklich möchte. Auch das sehr naheliegend, weil in vielen Bereichen Einschränkungen notwendig waren. Der Unterricht, die Ausbildung, Lehrstellen waren nicht möglich. Viele Dinge, die Jugendliche auch unternehmen, um beispielsweise berufliche Orientierung zu gewinnen. Auch das war eingeschränkt in der Pandemie. Circa 40% mussten auf Praktika oder Beratungen zur beruflichen Berufsfindung verzichten. Das sind schon Dinge, die auch viele wirklich als einen merklichen Einschnitt erleben.
Wenn gerade auch im eigenen Freundeskreis dann Leute an einem vorbeiziehen, weil sie irgendwie ganz genau wissen, was sie machen wollen, aber man selbst eben nicht, kann sich das ziemlich mies anfühlen und eben unter Umständen zu einer inneren Einsamkeit führen, die über die Pandemie hinaus anhält. Wir springen nochmal zurück zu Linda von Joblinge, die mir von einem jungen Mann erzählt, auf den genau das zutrifft.
Genau, der kam im August letzten Jahres zu uns, nach 8 Semestern, also sprich 4 Jahren erfolglos abgeschlossenem Chemiestudium. Also er hat 4 Jahre Chemie studiert und zwar wirklich genau in der Corona-Zeit, also von 2020 bis 2024, hatte das Studium eigentlich auch überhaupt nur angefangen, weil seine Eltern ihn da so ein bisschen dazu überredet haben. Und er hat wirklich öfters gesagt, dass er in dieser Corona-Zeit komplett vereinsamt ist und dass ihm dieser Kontakt und dieser Austausch mit KommilitonInnen komplett gefehlt hat. Und die ganze Arbeit im Labor, die ja auch das Kernstück von so einem Chemiestudium ist, fiel einfach komplett weg. Und er hat sich da so ein bisschen durchgequält und hatte gehofft, naja, vielleicht gibt's ja bald wieder auch die Präsenzvorlesungen, na, vielleicht gibt's ja auch bald wieder die Arbeit im Labor. Aber das hatte sich dann nicht so wirklich abgezeichnet. Er konnte ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder in die Universität gehen, aber hat gemerkt, diese paar Jahre, die haben ihm so zugesetzt und haben ihn da so frustriert, dass er gemerkt hat, er wird dieses Studium nicht erfolgreich abschließen und er muss das jetzt abbrechen. Und genau, ist dann bei uns gelandet, weil er jetzt auf der Suche nach einer Ausbildung ist, war auch komplett orientierungslos. Also man hatte das Gefühl, dass das so ein Bruch wirklich für ihn auch war, dieses Studium. Und er erstmal so wieder ein bisschen von Null anfangen musste. Genau, und um vielleicht doch auch die Erfolgsgeschichte dann dazu zu erzählen, er beginnt jetzt im Februar eine Ausbildung als Kaufmann im großen Außenhandel, also macht was komplett anderes, ist da aber total glücklich, konnte zum Glück 4 unterschiedliche Praktika machen und konnte sich dann, hat 4 Ausbildungsangebote bekommen und konnte sich dann das Beste raussuchen. Und er hat aber auch erzählt, dass seine Freundinnen, KommilitonInnen aus dem Studium noch sind und die sind natürlich jetzt schon lange fertig. Und dass ihm das auch noch zusetzt, dass er da jetzt wieder so ein bisschen am Anfang steht und die so ein bisschen an ihm vorbeigezogen sind. Und er natürlich auch da einen gewissen Druck einfach verspürt, dass es jetzt bei ihm auch endlich mal ja, zu Ende gehen muss.
Okay Leute, ganz ehrlich, ich hätte wahnsinnig gerne mit diesem jungen Mann gesprochen. Aber leider war es ihm nicht ganz geheuer, seine persönliche Geschichte öffentlich im Podcast zu erzählen. Das ist auch total in Ordnung, macht aber auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. Denn auch der Einsamkeitsreport der Techniker Krankenkasse hält fest, dass Einsamkeit häufig mit Scham verbunden ist. Insbesondere bei Männern. Nur 22% der Männer sprechen über ihre Einsamkeit und was diese mit ihnen macht. Die Geschichte des jungen Mannes steht deshalb exemplarisch für viele Schicksale in Deutschland. Er hat während der Pandemie etwas angefangen, dann abgebrochen und erst jetzt etwas Neues gefunden. Die mentale Belastung spürt er aber eben noch immer. Wenn junge Menschen nach dem Abbruch einer Ausbildung oder eines Studiums jedoch nichts Neues finden und ohne Berufsabschluss bleiben, fallen sie in die sogenannte Kategorie der Geringqualifizierten. So nennt man das hier in Deutschland. Was bedeutet dieser Knick im individuellen Bildungsweg für den Arbeitsmarkt? Im vorletzten Jahr kamen 5 Geringqualifizierte auf eine offene Stelle, die keine spezifische Qualifikation erfordert. Das bringt ein Bericht des Bundesinstituts für Berufsbildung, kurz BIBB, hervor. In anderen Bereichen wiederum werden gelernte Fachkräfte händeringend gesucht. Wir haben also ein Mismatch auf dem Arbeitsmarkt. Für die steigende Zahl der jungen Menschen ohne Berufsausbildung geht mit diesem Mismatch eine erhöhte Gefahr der Arbeitslosigkeit einher. Und Arbeitslosigkeit wegen fehlender Berufsabschlüsse kostet die öffentlichen Haushalte bis zu 1,5 Milliarden Euro pro Altersjahrgang. Leute, pro Altersjahrgang, da kommt eine ganze Stange Geld zusammen. Diese Kosten hat das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ermittelt. Arbeitslosigkeit wegen fehlender Berufsabschlüsse kann aber eben auch zu einem persönlichen Teufelskreis werden. Denn arbeitslose Menschen sind häufiger von Einsamkeit betroffen. Und wie wir in den letzten zwei Folgen bereits gelernt haben, kann das unter Umständen gesundheitliche Belastungen mit sich bringen. Am Ende meiner Recherche habe ich irgendwie das Gefühl, dass Deutschland die Folgen der Corona-Pandemie in Bezug auf Einsamkeit und mentalen Belastungen generell noch nicht so richtig aufgearbeitet hat. Linda hat mir zwar von diesem ehemaligen Chemiestudenten erzählt, der jetzt eine Ausbildung macht, aber er ist ja nur einer von vielen. Ich würde so gerne wissen, wie viele junge Menschen konkret betroffen waren bzw. noch immer sind. Deswegen schreibe ich nochmal Dr. Rainer Weber von der Uni Köln. Er forscht regelmäßig zu der mentalen Gesundheit von Studierenden, erhebt wirklich große und repräsentative Daten und hat das Thema auf dem Zettel. Aber, er schreibt, auf meine Fragen gibt es aktuell keine Antworten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat im Dezember 2024 zwar eine Ausschreibung zum Thema mentale Gesundheit bei Studierenden veröffentlicht, also das bedeutet jetzt im Prinzip runtergebrochen, dass sich Forschende, Universitäten und so weiter mit möglichen Projekten auf diese Ausschreibung bewerben können und dann finanziell unterstützt werden, denn ja, Forschung kostet ja Geld. Und in dieser Ausschreibung wurde auch das Thema Einsamkeit von Studierenden platziert und die Bewerbungen laufen derzeit. Die Forschungsprojekte selbst starten allerdings frühestens Ende 2025. Bis die Forschungsergebnisse dann da sind, mehr Leute, das dauert. Und noch länger dauert es, bis dann die empfohlenen Maßnahmen umgesetzt werden und junge Menschen tatsächlich Hilfe erfahren. Die Bildungslücken und die Lücken im Lebenslauf sind dann bereits kratertief. Na, was soll ich sagen? Sorry, dass es an dieser Stelle kein Happy End gibt, sondern eher die Erkenntnis, dass hier noch eine ganze Menge zu tun ist und dass wir die Folgen der Corona-Pandemie auch immer noch nicht so richtig abschätzen können, was das Thema Bildung und letztendlich auch Arbeitsmarkt angeht. Vielleicht wäre das ja noch ein Wahlkampfsthema. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Ich freue mich auf euer Feedback und hau an dieser Stelle nochmal ein dickes Danke an die Techniker Krankenkasse raus, die das Thema Einsamkeit in Deutschland mit mir aufgegriffen hat. Die nächste Folge Hungry Minds erscheint übrigens schon nächsten Sonntag, denn es gibt ein paar heiße News, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich freue mich drauf, ihr solltet euch auch drauf freuen und ich sage bis zum nächsten Mal. Stay hungry.